Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir berichten heute über eine globale Ressource, die bislang unterschätzt wird. Das Abwasser, das in den Städten dieser Welt in Kanalisation und Kläranlagen landet. In einer umfassenden Analyse haben Forscher jetzt nämlich beziffert, welches enorme Potenzial in der schmutzigen Brühe steckt. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir nach London und treffen dort eine spanische Bioforscherin, die sich fragt, wie der Brexit ihre Arbeit verändern wird.
A very big worry, actually.
Aktuell kommt ein großer Teil unserer Finanzierung vom Europäischen Forschungsrat in Brüssel. Unsere Postdocs können sich für europäische Stipendien bewerben und mit dem Geld in verschiedenen Ländern der EU arbeiten. Wie es damit weitergeht, ist noch völlig unklar.
This will be really a big problem.
Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Dass Abwasser eine wertvolle Ressource sein kann, das wissen Sie natürlich längst, wenn Sie uns regelmäßig zuhören. Es gibt Kläranlagen, die aus Faulgasen Energieträger wie Methan oder Wasserstoff erzeugen. Es gibt Biobrennstoffzellen, die aus organischen Substanzen im Abwasser Strom erzeugen. Und es gibt Recyclingverfahren, um wertvolle Rohstoffe wie Phosphor aus der stinkenden Brühe zu fischen. Im Fachmagazin Nature Resources Forum haben Wissenschaftler jetzt erstmals berechnet, wie groß das Potenzial ist, das weltweit im Abwasser steckt. Volker Mrasek berichtet.
Die aktuelle Studie ist die erste, die abschätzt, wie viel Abwasser alle Städte auf der Erde jährlich zusammen produzieren. Die Menge sei gigantisch, sagt der pakistanisch-kanadische Geowissenschaftler Mansur Kadir. Sie entspreche dem gesamten Abfluss des Megastroms Ganges in Asien.
Weltweit fallen derzeit 380 Milliarden Kubikmeter Abwasser pro Jahr an. Lediglich für 5% aller Städte lagen uns keine Daten vor. Hier haben wir uns mit Modellrechnungen beholfen. Denn es gibt etwas, was sehr eng mit der Abwassermenge zusammenhängt: die Einwohnerzahl von Städten.
Kadir ist Assistenzdirektor am Wasserforschungsinstitut der Universität der Vereinten Nationen im kanadischen Hamilton und Hauptautor der neuen Studie. Abwasser enthält nicht nur Schmutzpartikel, sondern auch Nährelemente wie Stickstoff, Kalium und Phosphor. Sie stammen aus den menschlichen Ausscheidungen. Kadirs Team kalkulierte, wie viel davon in den globalen Abwasserströmen enthalten sein dürfte. Die Forscher kommen auf eine Gesamtmenge von 26 Millionen Tonnen pro Jahr. Das erfasst das 80-fache Gewicht des Empire State Buildings in New York. Würde man die ganze Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumfracht zurückgewinnen, könnte man damit theoretisch 13% des globalen Düngemittelbedarfs der Landwirtschaft decken, haben die Forscher berechnet.
Es ist zu erwarten, dass das Abwasservolumen weiter steigt, denn auch Weltbevölkerung, Urbanisierung und Lebensstandards nehmen zu. Wir schätzen, dass im Jahr 2050 fast 50% mehr Abwasser anfällt als 2015. Wir werden nicht umhinkommen, es weitestmöglich zu klären und die enthaltenen Nährstoffe stärker zu nutzen. Denn Abwasser verursacht zunehmend Umweltprobleme, weil es die Gewässer verschmutzt und überdüngt, in denen es landet.
In städtischen Abwässern steckt auch Energie. Kläranlagen in Deutschland und anderen Industriestaaten nutzen sie längst. Sie vergären ihren Klärschlamm in großen Faulbehältern und gewinnen daraus methanhaltiges Biogas. Manche Anlagen sind dadurch heute energieautark. Auch hier haben die Studienautoren das Potenzial berechnet, das im Abwasser aller Städte weltweit schlummert. Demnach reicht die Energie im Prinzip, um 500 bis 600 Millionen Durchschnittsverbraucher mit Strom zu versorgen. Das Problem ist nur, Klär- und Energietechnik sind teuer und deswegen in Nicht-Industrieländern bis heute kaum verbreitet. Nach Ansicht der Wissenschaftler sollte sich das ändern. Vereinzelt geschehe das auch schon.
Ich möchte hier Singapur als ein Beispiel nennen. Dort wird Abwasser so intensiv behandelt, dass es in das normale Wassernetz zurückgespeist wird. In Jordanien fließen die Abwässer der Städte Amman und Sarka mit einem Gefälle zur Kläranlage. Man hat dort kleine Turbinen in den Kanälen installiert, die seither Energie liefern. Wir hoffen, dass von solchen Projekten eine Signalwirkung ausgeht und dass auch unsere Studie dazu beiträgt, Abwässer stärker als Ressource zu verstehen. Es wäre eine verpasste Chance, wenn wir sie nicht nutzten.
Größeren Forschungsbedarf sieht Mansour Kadir nur noch bei der Rückgewinnung von Nährstoffen. Für die Klärung und energetische Nutzung von Abwässern dagegen sei die Technologie weitgehend vorhanden. Er könne sich vorstellen, dass es auf diesem Feld in den nächsten 5 bis 10 Jahren einen kräftigen Schub geben werde.
Volker Mrazek über das globale Potenzial der gar nicht so anrüchigen Ressource Abwasser. Der Tübinger Max-Planck-Direktor Professor Nikos Lokotetis ist ein weltweit angesehener Hirnforscher, der sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, die Ursachen von Demenzerkrankungen besser zu verstehen. Dazu hat der Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik jahrelang auch Tierversuche mit Affen gemacht. 2014 geriet er dadurch ins Kreuzfeuer der Kritik, weil Tierschutzaktivisten illegale Aufnahmen veröffentlichten, die zu belegen schienen, das ist Tierquälerei, was da im Labor passiert. Die Vorwürfe erwiesen sich als haltlos. Das Gerichtsverfahren wegen Verstoß gegen Tierschutzauflagen wurde 2018 eingestellt. Und dennoch, Nikos Lokotetis kämpft bis heute um seinen Ruf. Er hat alle Versuche mit Affen eingestellt und hadert damit, wie damals mit ihm umgesprungen wurde. Weil kürzlich bekannt wurde, dass der Mann, der einst als Nobelpreiskandidat gehandelt wurde, demnächst nach China geht. Um dort weiter mit Affen zu forschen, wollen wir jetzt den Fall nochmal aufdröseln im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Lennart Pyritz. Lennart, schauen wir nochmal zurück ins Jahr 2014, als diese unselige Geschichte begann mit einem reißerischen Beitrag auf Stern TV, der Lokotetis und seine Leute öffentlich an den Pranger stellte. Wie haben die damals reagiert?
Sie haben es ja jetzt schon angedeutet, also nachdem diese heimlich aufgenommenen Bilder der Versuchsaffen ausgestrahlt wurden, eben bei Stern TV, da gab es reißerische Medienbeiträge, es gab Demonstrationen und es gab sogar Todesdrohungen gegen die Forschenden. Es gibt auch die Geschichte, dass ein Friseur sich geweigert hat, Nikos Lokotetis die Haare zu schneiden zum Beispiel. Auf der anderen Seite wird der Max-Planck-Direktor von Kollegen als verantwortungsbewusst beschrieben, als einer, der hohe ethische Standards gerade für Eingriffe bei Primaten angelegt und etabliert hat. Nikos Lokotetis selbst hat anfangs wohl eher ungläubig auf diese Skandalisierung geblickt. Seine Versuche waren ja von der Ethikkommission genehmigt und für ihn war klar, dass diese illegalen Aufnahmen eben ein verzerrtes Bild, kein reales Abbild seiner Forschung liefern. Es ging dann aber immer weiter. 2018 hat die Staatsanwaltschaft Strafbefehle wegen des Vorwurfs der Tiermisshandlung beantragt. Dabei ging es um 3 Affen, die mutmaßlich zu spät eingeschläfert worden seien. Das Verfahren wurde nach einigen Monaten aber eingestellt. Lokotetis und 2 seiner Mitarbeitenden haben einen Geldbetrag gezahlt, sind aber nicht vorbestraft.
Die Vorwürfe sind also letztlich alle vom Tisch. Trotzdem stand der Mann ja jahrelang massiv unter öffentlichem Druck. Wie hat denn sein Arbeitgeber reagiert? Hat sich die Max-Planck-Gesellschaft schützend vor ihn gestellt?
Also aus der Sicht von Nikos Lokotetis nicht dezidiert genug. Der hätte sich von der MPG-Leitungsebene in München mehr Unterstützung gewünscht, als er in die Kritik geraten ist. 2015 hat er Konsequenzen gezogen und bekannt gegeben, dass er keine Versuche mehr mit Affen durchführen möchte, sondern nur noch mit Nagetieren. Ausschlaggebend für ihn waren dabei wohl weniger die anhaltenden Drohungen und Beleidigungen von Tierversuchsgegnern als eben fehlender Rückhalt. Die Max-Planck-Gesellschaft hält dagegen, dass sie Lokotetis sehr wohl unterstützt habe, zum Beispiel mit Personenschutz, mit Rechtsberatung, mit einem Krisenmanager. Und sie verweist darauf, dass sie auch mehrfach öffentlich erklärt habe, auch künftig Forschung mit Affen eben betreiben zu wollen. Nachdem dieser eben schon erwähnte Strafbefehl bekannt wurde, hat die MPG Lokotetis außerdem für die Dauer des Verfahrens einen Teil seiner Leitungsfunktionen entzogen, und zwar die, die eben mit Tierversuchen zu tun hatten. Das kann man als vertrauensbildende Maßnahme nach so einem Verdacht bewerten. Mitarbeitende des MPI in Tübingen und auch internationale neurowissenschaftliche Fachgesellschaften haben das eher so als eine Art Vorverurteilung kritisiert. Da sind also immer wieder gegensätzliche Sichtweisen und Verlautbarungen aufeinander geprallt.
Jetzt haben wir kürzlich erfahren, Nikos Lokotetis will künftig in China weiter forschen. Ist das womöglich eine Reaktion auf all das, was da seinerzeit schiefgelaufen ist?
Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Die Fachzeitschrift Science berichtet, dass in Shanghai derzeit ein neues Forschungszentrum aufgebaut wird, das International Center for Primate Brain Research. Da soll Lokotetis offenbar Co-Direktor werden. Ende dieses Jahres, also 2020 oder 2021, plant er demnach dorthin zu wechseln, zusammen mit vielen seiner Mitarbeitenden aus Tübingen. Wir haben auch die Chinesische Akademie der Wissenschaften angefragt, die hat sich aber bisher zur Personalie leider nicht geäußert. Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung kann Lokotetis in China wohl mit deutlich mehr Tieren forschen als in Tübingen. Er selbst sagt, dass er dort auf jeden Fall die gleichen Standards anlegen will, die er auch in Deutschland etabliert habe.
Ich habe mitbekommen, dass du per E-Mail mehrfach Kontakt mit Nikos Lokotetis hattest und gesucht hast. Was hat er denn über seine Beweggründe verraten, dann künftig nach China gehen zu wollen?
Also dem ist das offenbar schon alles sehr nahe gegangen. In einer Mail schreibt er, Zitat, meine Forschung wurde zerstört, ich war verzweifelt, habe Herzprobleme, Schlafstörungen und Depressionen bekommen. Um wieder ein normaler Mensch zu werden, bleibt mir keine andere Wahl, als Tübingen zu verlassen, Zitat Ende. Er freue sich nun, dass ihm in China eine neue Perspektive gegeben werde. Und er schreibt auch, dass sich China derzeit auf einem eindrücklich wissenschaftlich-technischen Weg befinde und nachdrücklich die Grundlagenforschung unterstütze, so wie es früher auch in Deutschland der Fall gewesen sei.
Da kann man aber auch raushören, dass Deutschland als Forschungsstandort aus der Sicht des Professors offenbar an Attraktivität eingebüßt hat.
Ja, so klingt es zumindest, wie Logothetis es schreibt. Er schreibt in der Mail dazu, was derzeit in Mitteleuropa passiere, sei katastrophal. Er verweist darauf, dass es seiner Erfahrung nach Jahrzehnte braucht, um bestimmte Erfahrungen und Kenntnisse eben aus der Grundlagenforschung sozusagen zu rekultivieren, wenn die einmal verloren gegangen sind. Und er nennt auch Instanzen, die seiner Ansicht nach entscheiden müssen, ob eben Grundlagenforschung, insbesondere Hirnforschung, für den Menschen von entscheidender Bedeutung sind oder nicht, nämlich Präsidenten von Forschungsgesellschaften und Universitäten, Klinikdirektoren und auch Politiker. Und ich zitiere ihn noch einmal, wenn Sie, also die gerade erwähnten Entscheidungsträger, dieser Meinung sind, haben Sie die Verantwortung, voll und ganz dafür einzustehen und Ihre Forscher zu schützen und zu unterstützen. In meinem Fall komme ich leider zu dem Schluss, dass dies nicht geschehen ist. Zitat Ende.
Man hört viel Frust aus diesen Zeilen. Wie schätzt denn die Max-Planck-Zentrale in München diese neue Wendung im Fall Nikos Logothetis jetzt ein?
Die kann den Hype um die Wechselabsichten von Nikos Logothetis nicht nachvollziehen. Das ist der erste Satz, den mir Christina Beck geschrieben hat, die Pressesprecherin der Max-Planck-Gesellschaft in München. Die MPG hat Nikos Logothetis Vertrag als Direktor am MPI für biologische Kybernetik in Tübingen schon zweimal über das Emeritierungsalter von 65 Jahren hinaus verlängert. Mehr geht nicht. 2022 würde er also emeritiert. Und in dieser Phase der Karriere sind MPI-Forschende immer angehalten, ihren Mitarbeiterstamm zu reduzieren, zu verkleinern, damit sich das Institut nach dem Weggang eines Direktors eben neu ausrichten kann. Und vor diesem Hintergrund schreibt Christina Beck auch ein Zitat, Herr Logothetis hätte in den verbleibenden Jahren und auch als Emeritus keine Abteilung dieser Größe mehr gehabt. Viele seiner Mitarbeiter hätten sich neu orientiert, Zitat Ende. Das klingt ja nach ohnehin begrenzter beruflicher Perspektive in Tübingen. Nikos Logothetis wiederum sagt, die Aussicht auf so eine verkleinerte Arbeitsgruppe nach seiner Emeritierung sei nicht der Grund für den Wechsel nach China.
Welches Fazit können wir denn jetzt nach all diesen Irrungen und Wirrungen aus diesem Fall ziehen? Was meinst du?
Also ich würde sagen, der Fall wirft erstmal grundsätzliche Fragen auf. Ein Fazit ist da schwierig. Eine Frage wäre zum Beispiel, wie umgehen mit Drohungen und Einschüchterungen, mit Shitstorms gegenüber Forschenden, die eine sachliche oder eben auch juristische Auseinandersetzung überlagern. Solche Fragen der Diskussionskultur stellen sich natürlich auch in anderen Bereichen wie der Politik. Eine zweite Frage wäre, wie kann der wissenschaftliche Nutzen von Tierversuchen, insbesondere eben von immer wieder besonders umstrittenen Versuchen mit nichtmenschlichen Primaten, mit Affen, transparent gemacht werden? Wo gibt es aus Forschungsperspektive Alternativen und wo eben nicht? Und eine dritte Frage wäre natürlich auch, wird es in Zukunft mehr Forschende aus Europa nach China ziehen, weil die dort bessere Arbeitsperspektiven sehen?
Nikos Logothetis, der Fall wirft viele Fragen auf. Einige Antworten haben wir gehört von Lennart Pyritz. Vielen Dank dafür. Unsere Reporterin Magdalena Schmude war am Freitag in London unterwegs, um ein lange vereinbartes Interview dort zu führen. Was sie nicht wusste, als sie den Termin festgemacht hat, war, dass der 31.01.2020 der letzte Tag vor dem Brexit sein würde. Und damit ein Tag, der auch für die Wissenschaftler in Großbritannien das Ende einer Ära einläutete. Magdalena Schmude ergriff die Gelegenheit beim Schopf und hat sich umgehört, mit welchen Sorgen Forscher aus der EU dort in die Zukunft blicken.
Das Francis Crick Institut liegt im Herzen von London, unweit der British Library und dem Bahnhof King's Cross. Es ist eines der größten wissenschaftlichen Institute in Europa und ein Hotspot der biomedizinischen Forschung. In dem modernen Neubau aus rotem Backstein und Glas arbeiten rund 1250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Etwa 40% von ihnen sind keine Bürger des Vereinigten Königreichs. Die meisten stammen aus dem europäischen Ausland, so wie Patricia Barral. Die Spanierin hat ihr Büro im zweiten Stock. Direkt daneben liegt das Labor, in dem ihre fünfköpfige Forschungsgruppe untersucht, wie sich das menschliche Immunsystem vor verschiedenen Krankheitserregern schützt. Patricia Barral lebt schon seit 11 Jahren in England und hatte eigentlich keine Pläne, das Land zu verlassen. Die Entscheidung der Briten für den Brexit traf sie deshalb besonders.
Mein erster Gedanke war, dass es sehr traurig ist. Und ich konnte es irgendwie nicht glauben. Niemand hatte mit diesem Ergebnis gerechnet. Ich lebe schon eine ganze Weile in Großbritannien. Ich arbeite, zahle meine Steuern und habe meinen Lebensmittelpunkt hier. Persönlich fühle ich mich deshalb ein Stück weit zurückgewiesen. Und meine Sorge war, dass der Brexit einen großen Einfluss auf die Wissenschaft haben könnte.
Forschung ist ein internationales Geschäft. Auch Patricia Barals Arbeitsgruppe arbeitet eng mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern außerhalb Großbritanniens zusammen. Patricia Barral befürchtet, dass der Brexit ihre alltägliche Arbeit erschweren wird. Und viele ihrer Kollegen am Institut denken ähnlich.
Alle machen sich große Sorgen darüber, was passieren wird. Welchen Einfluss wird der Brexit auf unseren Zugang zu Fördergeldern haben? Auf unsere Kollaborationen? Werden Doktoranden oder Postdocs weiterhin hierher kommen wollen, um zu arbeiten? Das alles ist momentan sehr unsicher und wir haben in den letzten Jahren intensiv darüber diskutiert.
Zumindest einer dieser Punkte scheint inzwischen geklärt. Die britische Regierung hat für Personen, die bereits mehrere Jahre im Land leben, einen sogenannten Settlement Status eingeführt, der ihren Aufenthalt so regelt, dass sie weiterhin im Land bleiben und arbeiten können. Und auch für Wissenschaftler, die neu nach Großbritannien kommen, soll es besondere Möglichkeiten geben, die ihnen die Einreise erleichtern. Die Unsicherheit um die zukünftige Finanzierung ihrer Arbeit besteht weiter.
A very big worry, actually.
Es macht uns wirklich große Sorgen. Aktuell kommt ein großer Teil unserer Finanzierung vom Europäischen Forschungsrat in Brüssel. Unsere Postdocs können sich für europäische Stipendien bewerben und mit dem Geld in verschiedenen Ländern der EU arbeiten. Wie es damit weitergeht, ist noch völlig unklar.
Die britische Regierung hat zwar angekündigt, sich um eine entsprechende Vereinbarung zu bemühen, doch ob die EU-Kommission einer Sonderregelung zustimmen wird, die Forschenden auf der Insel zum Beispiel weiterhin Zugang zum milliardenschweren Förderprogramm Horizon Europe gibt, ist offen. Deshalb will die britische Regierung Finanzierungslücken, die durch den Wegfall von EU-Geldern entstehen, selbst ausgleichen, erzählt Patricia Barral. Doch diese Absichtserklärung beruhigt sie nicht.
Das Vereinigte Königreich hat bisher immer sehr, sehr gut abgeschnitten und regelmäßig mehr Geld aus EU-Fördertöpfen für die Wissenschaft erhalten, als es selbst dort eingezahlt hat. Ob die Regierung also wirklich in der Lage sein wird, das auszugleichen, ist zurzeit mehr als fraglich.
Erste Auswirkungen dieser Ungewissheit glaubt Patricia Barral schon zu spüren. Als sie im letzten Jahr eine Postdoc-Stelle in ihrem Labor besetzen wollte, bewarben sich weniger Wissenschaftler aus dem EU-Ausland auf ihre Ausschreibung als vor der Brexit-Entscheidung, erzählt sie. Die Forscherin vermutet, dass die unsichere Zukunft schon im Vorfeld dazu geführt hat, dass sich potenzielle Interessenten nach Alternativen umschauen.
Das Problem ist, dass diese Unsicherheiten in diesem und den nächsten Jahren die Forschenden beeinträchtigen werden und damit auch die Arbeitsgruppen. Wenn wir nicht wissen, ob wir uns für Förderprogramme und Stipendien der EU bewerben dürfen, hat das negative Auswirkungen. Ich glaube, dass wir erst in einigen Jahren wissen werden, welchen Effekt der Brexit wirklich auf die Wissenschaft hat.
Hat sie deshalb schon mal darüber nachgedacht, Großbritannien zu verlassen?
Ja, manchmal schon, denn ich fühle mich schon entmutigt. Man hat hier so lange gearbeitet und fühlt sich jetzt irgendwie unerwünscht. Dieses Gefühl habe ich zwar hier unter meinen Kollegen nicht, aber wenn ich die Zeitung lese oder Nachrichten höre, ist das schon oft deprimierend. Zurzeit warten wir alle erstmal ab, weil noch so vieles unsicher ist. Aber in ein paar Jahren werden wir sehen, wo unsere Forschung steht. Und ich denke, dann werden wir uns entscheiden müssen.
Die Spanierin Patricia Barral war das im Beitrag von Magdalena Schmude. Auch heute gibt es natürlich wieder Neues in Sachen neues Coronavirus. Und was, das verrät uns jetzt Piotr Heller mit der ersten Meldung.
Wir schauen zunächst auf eine Veröffentlichung aus dem Fachmagazin Nature, in der es um den Ursprung des Virus geht. Chinesische Forscher haben das Erbgut des Virus bei 7 Patienten untersucht. Die Analyse ergab, dass der Erreger zu 96% einem Coronavirus glich, das bei Fledermäusen vorkommt. Das legt die Vermutung nahe, dass Fledermäuse die Quelle der Krankheit sind. Das Medizinblatt Lancet veröffentlichte derweil bereits am Freitag eine Studie, wonach bis zum 25. Januar allein in Wuhan über 75.000 Menschen mit dem Virus infiziert gewesen sein könnten. Die Einschätzung der Forscher aus Hongkong geht auf Modellrechnungen zurück. Die offizielle Zahl der bestätigten Fälle für ganz China liegt bei etwa 17.000.
Amerikanische Bioingenieure messen, wie klebrig Tumorzellen sind.
Die Forscher haben dafür ein Gerät gebaut, das misst, wie sehr die Zellen an ihrer Umgebung haften. Damit konnten sie zeigen, dass die schwach haftenden Zellen eher durch den Körper wandern und Gewebe an anderer Stelle angreifen als klebrige Zellen. In den schwach haftenden Zellen fanden die Forscher zudem eine genetische Signatur. Ein Abgleich mit einer Gendatenbank von Krebspatienten zeigte dann, Patienten, deren Tumore diese auf schwache Haftung hindeutende Gensignatur hatten, erlitten schneller und häufiger wiederkehrende Tumore. Die Arbeit ist im Fachblatt Cancer Research erschienen. Sie könnte dabei helfen, den Krankheitsverlauf bei Krebs besser vorherzusagen und die Therapie entsprechend anzupassen.
Eine neue Flügelform soll kleine Drohnen verbessern.
Kleine Fluggeräte haben zwei Probleme. Sie sind anfällig für Windböen und brauchen vergleichsweise viel Energie, um in der Luft zu bleiben. Ingenieure aus den USA und der Schweiz wollen beides mit einem Flügeldesign in den Griff bekommen, das sie sich bei Insekten abgeschaut haben. Ihr Flügel hat eine flache Vorderkante, die dafür sorgt, dass die Luftströmung dort abreißt. Bei großen Flügeln, wie denen einer Passagiermaschine, würde das zum Absturz führen. Aber im Kleinen gelten bei Luftströmungen andere Gesetze. Die Strömung schmiegt sich weiter hinten wieder an den Flügel an und sorgt für Auftrieb. Das Konzept ist energieeffizienter und stabiler als klassische Flügel, notieren die Forscher im Magazin Science Robotics. Es eignet sich jedoch nur für Fluggeräte mit einer Spannweite von weniger als 30 Zentimetern.
Ein vielversprechender Wirkstoffkandidat für eine Impfung gegen HIV hat sich als unwirksam erwiesen.
Die National Institutes of Health, eine US-Gesundheitsbehörde, hatte die Impfung im Rahmen einer Studie in Südafrika getestet. Es handelte sich um einen Wirkstoff, der in Thailand vielversprechende Ergebnisse gezeigt hatte und nun für einen in Südafrika verbreiteten HIV-Subtyp angepasst worden war. Im Rahmen der Studie hatten gut 2600 Patienten die Impfung erhalten. Eine ebenso große Gruppe habe ein Placebo bekommen. In beiden Gruppen hatten sich nach 18 Monaten ähnlich viele Teilnehmer mit HIV infiziert, teilte die Behörde mit. Damit habe man keine Anhaltspunkte für eine Wirksamkeit der Impfung gefunden und die klinische Studie abgebrochen.
Zum Schluss noch was Buntes. Kegelrobben klatschen unter Wasser. Und das klingt so. Piotr, was hat's damit auf sich?
Dieses Verhalten war der Wissenschaft bis jetzt unbekannt. Aber was wir da gerade gehört haben, war die Tonspur von Videoaufnahmen eines britischen Biologen. Und diese Aufnahmen belegen nun, dass die Robben ihre Flossen zusammenschlagen und dadurch ein lautes Klatschen erzeugen können. Gemeinsam mit australischen und britischen Kollegen hat der Forscher dieses Verhalten im Magazin Marine Mammal Science beschrieben. Das Team vermutet, dass die Robben durch das Klatschen Sexualpartner anlocken oder Konkurrenten verscheuchen.
Sternzeit, 3. Februar. Zwei Astronautinnen im All. Am 18. Oktober 2019 sind zwei US-Astronautinnen aus der Internationalen Raumstation ausgestiegen und haben ein defektes Ladegerät für Batterien ausgetauscht. Es war der 221. Außeneinsatz in der Geschichte der ISS und der erste, an dem nur Frauen beteiligt waren. In den sozialen Medien höhnten einige schlichtere Gemüter. Christina Cook und Jessica Meyer würden wohl zum Fensterputzen vor die Tür geschickt oder müssten den Weltraum mal durchfegen. Solche diskriminierenden Äußerungen zeugen auch von wenig Sachkenntnis. Die ISS hat nur sehr wenige Fenster und Bullaugen. Meist sind die 7 Scheiben der Cupola, der Beobachtungskuppel, durch gepanzerte Abdeckungen verschlossen. Sind die Schutzschilde geöffnet, so schlagen hin und wieder kleine Meteoriten oder Stücke von Weltraummüll in die Fenster ein. Die dabei entstehenden winzigen Krater lassen sich aber nicht wegputzen und Staubpartikel prallen meist einfach wieder ab. Im Innern der Raumstation werden die Scheiben häufiger leicht beschädigt. Mal schlagen Astronauten und Astronautinnen mit einer Kamera gegen das Glas, mal treffen umhertreibende Gegenstände die Oberfläche. Die ISS-Fenster bestehen jeweils aus 4 Scheiben. Die innerste lässt sich leicht auswechseln. Schon mehrfach hat die Besatzung ihren Blick wieder Kratzer freigemacht. Geputzt wird auf der ISS nicht außen, sondern innen. Jeden Sonnabend steht großes Aufräumen und Saubermachen auf dem Programm. Und das machen alle, Astronautinnen und Astronauten.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Das neue Coronavirus lässt in China die Börsenkurse purzeln. Mehr dazu nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.